herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Altersdepressionen, Angststörungen, Trennungsschmerzen, Gefangensein in einer Beziehung. Mit vielen solcher Fälle hat unser Gast heute Abend täglich zu tun. Gezeigt wird ihre Arbeit in der Doku Akutstation Psychiatrie, unter anderem in der ARD Mediathek. Sie wird uns heute erzählen, mit welchen Fällen sie täglich zu tun hat, welche Behandlungsmethoden greifen und wo Früherkennung ansetzt. Die leitende Oberärztin und Psychiaterin Barbara Joost. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie, Psychiatrie, Stichwort Zwangsjacke. Mit welchen Vorurteilen haben Sie zu kämpfen?
Ja, ich suche nach 25 Jahren immer noch die Zwangsjacke. Ich habe sie bis jetzt in keiner Klinik gefunden. Also das ist zum Beispiel ein, ich weiß gar nicht, wann die abgeschafft worden ist, ob es die in Deutschland jemals gab. Die Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, die haben natürlich diese Bilder im Kopf. Also es ist bestimmt total dunkel, lange hallende Flure. Da sitzen nur sedierte, mit Medikamenten vollgestopfte Menschen im Flur. Gummizellen, natürlich. Und die sehen mich halt, glaube ich, als, also in dem Stereotyp und in den Klischees bin ich ja so eine Art Aushilfsdomina im weißen Kittel, die quasi nur darauf wartet, Menschen festzubinden, ihnen Spritzen irgendwo zu geben, um sie ruhig zu stellen. Und diese Klischees in den Köpfen, also so Stichwort einer flog übers Kuckucksnest, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte dieser Film alt ist, aber Menschen glauben immer noch, das ist die Realität in deutschen Kliniken. Diese Klischees verhindern halt, dass Menschen sich frühzeitig Hilfe holen, ne? Weil sie denken, wenn ich in eine psychiatrische Klinik gehe, dann passiert mir Schlimmes. Ich komme da auch nie wieder raus, ist die Idee, dabei liegt...
Ich gebe mein eigenes Ich ab, ich gebe die Kontrolle über mich selber ab. Das sind so Ängste, die da
wirklich... Und halt nie wieder rauskommen. Ja? Und dabei liegt die durchschnittliche Behandlungsdauer über alle Krankheitsbilder bei 3 Wochen.
So,
also eingezogen ist bei uns noch niemand.
Das werden wir heute alles ausführlich besprechen, gemeinsam besprechen. Noch eine persönliche Frage an Sie. Geschieht es Ihnen häufiger, dass Sie das Gefühl haben, Menschen haben eine Art Respekt vor Ihnen oder eine Art Befürchtung, dass Sie vielleicht in dem Moment des Gesprächs gleich analysiert werden könnten? Ja, jetzt nicken Sie.
Ja, das ist,
ich hätte nichts also dagegen.
Wenn mir was auffällt, ich würde Ihnen Bescheid sagen. Aber es ist tatsächlich
ja,
so. Also ich habe ja nicht in der Psychiatrie angefangen, sondern in der Chirurgie Intensivmedizin gemacht. Und wenn ich früher geantwortet habe auf die Frage, was machst du beruflich, wenn ich gesagt habe, ich bin Ärztin, dann kriegt man ungefragt so Tennisellenbogen oder Krampfadern gezeigt. Und seitdem ich sage, ich bin Psychiaterin, da gehen die Leute eher einen Schritt zurück, weil sie irgendwie also mich schon verwechseln mit, ich sei Psychoanalytikerin, bin ich, also habe ich gar nichts mit zu tun, bei mir liegt man nicht auf dem Sofa. Und es gibt halt ja viele, die denken, oh Gott, jetzt guckt sie und eigentlich sieht sie mich als Patientin oder Patient. Das mache ich aber nicht.
Das Gefühl habe ich auch nicht. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt ausführlich unterhalten können. Danke, dass Sie unser Gast sind heute Abend.
Gerne.
Jetzt geht es um die Möglichkeiten der Psychiatrie unter anderem, denn bei uns ist Psychiaterin und Oberärztin Barbara Joost. Und bevor wir losgehen, jetzt ein kurzes Porträt von Laura Körner.
Mein Name ist Barbara Joost. Ich bin Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ihr Arbeitsplatz, die Akutstation der Psychiatrie in Groß-Umstadt in Hessen. Zu ihr kommen Menschen, die mit Depressionen, Psychosen oder Sucht kämpfen.
Die allermeisten Patienten kommen freiwillig hierher, weil sie selber das zutreffende Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen.
Was viele Menschen schockiert, ist für Barbara Joost Berufung und zu ihrem Traumjob geworden. Doch es gibt viele Missverständnisse und Vorurteile gegen psychiatrische Behandlungen. Die ARD-Reihe Akutstation Psychiatrie zeigt, wie nah uns das Thema wirklich ist und wie wichtig Hilfe sein kann.
Ich glaube an Sie. Gebt mir aber High Five.
Heute bei uns Oberärztin in der Psychiatrie Barbara Joost.
Das ist ganz interessant. Probleme anderer Menschen, darum dreht sich viel in Ihrem Berufsleben oder eigentlich alles in Ihrem Berufsleben. Warum ist das ein Traum für Sie?
Weil ich die Chance habe, Menschen in der oft bis dahin schwersten Krise ihres bisherigen Lebens zu begleiten. Und ich gucke mir ja nicht das Leiden an, sondern ich vergleiche das für mich immer ein bisschen wie mit einer Feuerwehrfrau. Also wenn ich bei der Feuerwehr wäre und ich komme zu einem großen Brand, dann überlege ich mir, okay, was muss ich machen? Wie können wir im Team gemeinsam dieses Problem, dieses Feuer löschen? Und man geht dann ja, glaube ich, auch als Feuerwehrfrau nach Hause und denkt sich, jo, also das haben wir gut hingekriegt.
Schön gelöscht.
Schön gelöscht. Ne? Und das ist ja so eine Frage, die viele Menschen mir stellen. Wie kannst du denn nach der Arbeit abschalten und wie viele Geschichten nimmst du mit nach Hause? Und ich sehe ja aber die Aufgabe vor mir, ja, die wir im Team haben. Wenn jemand zu uns kommt, nach einem Suizidversuch zum Beispiel, dann kann ich ja die Gründe dafür nicht ändern. Ich kann das Leben dieses Menschen nicht ändern. Ich kann nicht Traumatisierung ändern, die er erlebt hat. Aber wir können ihn durchbegleiten. Wir können gucken, welche Probleme im Hier und Jetzt verschärfen vielleicht die Krisensituation und haben zu dem Suizidversuch geführt. Und das ist halt eine total befriedigende Arbeit, gemeinsam so gut helfen zu können.
Ist natürlich auch eine besondere Form des Erfolges, ja. Wenn Sie jemanden behandeln können, wenn Sie Lösungen anbieten können. Und das ist ja auch ein Teil dieser, ja, des Glücklichmachens der beruflichen Arbeit.
Und wir kommen natürlich Menschen sehr nah. Ja. Also wir erleben sehr ungeschminktes Menschsein. Weil bei einer psychischen Erkrankung, da geht es nicht mehr um Show. Da geht es nicht um mein Haus, mein Pferd, meine Yacht, sondern das ist wirklich existenziell, was wir erleben. Und dass wir Menschen da nahe kommen können und dürfen, das empfinde ich als ein ganz großes Privileg.
Das Grüne Haus im Kreisklinikum, ich habe es mir aufgeschrieben, Groß-Umstadt. Mhm. Was macht dieses grüne Haus außer der grünen Farbe? Es ist tatsächlich grün angestrichen. Mhm. Was macht es so besonders?
Also ich glaube, dass wir stellvertretend für viele, viele, viele Kliniken in Deutschland stehen. Es ist kein Werbefilm oder diese Serie für unsere Klinik. Mhm. Wir sind eine kleine Abteilungspsychiatrie an einem Kreiskrankenhaus. Und wir haben ein ganz festgelegtes Versorgungsgebiet. Also wir sind zuständig für die psychiatrische Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Landkreises. Was sicherlich bei uns besonders ist, ist, dass unsere Klinik erst seit 14 Jahren existiert. Also dieses schöne grüne Haus ist extra quasi für uns gebaut worden. Und wir haben mit dem Leitungsteam quasi, bevor die erste Patientin, der erste Patient kam, uns gemeinsam überlegen können, was ist uns wichtig. Welche Konzepte sind uns wichtig? Wie wollen wir die Stationen untereinander aufteilen thematisch?
Gibt es eine Überschrift, die über dem Ganzen steht?
Menschliche Psychiatrie, würde ich sagen. Also wir behandeln leitliniengerecht, wie das eigentlich alle Kliniken machen. Wir halten uns an die rechtlichen Vorgaben, die in der Psychiatrie sehr umfangreich sind, zum Glück. Weil Psychiatrie hat ja im Nationalsozialismus eine wirklich fürchterliche Geschichte. Also ich glaube, das, was uns speziell macht, kann man gar nicht so gut beschreiben. Ich glaube, in unserem Haus weht ein guter Wind. Und zwar für die, die da behandelt werden, aber auch für die, die da arbeiten.
Und was ich ganz wichtig finde, was wir am Anfang schon erwähnt haben, dass eben Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, möglicherweise stimmt etwas nicht mit mir, oder Familienangehörige sagen, da stimmt etwas nicht, dass die eben keine Scheu haben, zu ihnen zu kommen, dass man eben diesen Schritt geht in die Psychiatrie, weil nur da kann jemandem geholfen werden. Und vielleicht, um es auch nochmal deutlich zu sagen, weil Sie sagten, es sei kein Werbefilm, also das Grüne Haus, über das wir sprechen, ist halt Ihre Arbeitsstätte, aber es gibt Hunderte von Psychiatrien in Deutschland, in denen Menschen gut geholfen wird.
Das muss man einfach mal so. Wo Menschen tagtäglich ihr Bestes geben. Ja, wir sind halt zufälligerweise vom Hessischen Rundfunk gefragt worden, also weil der Hessische Rundfunk halt 30 Kilometer Luftlinie von uns entfernt ist. Ursprünglich mal für eine Reportage in einer Sendereihe Engel fragt. Und da ging es um die Frage, wie kommt man eigentlich in die Psychiatrie? Und dann waren die mit einem kleinen Team bei uns, haben einen Tag gedreht. Und am Ende dieses Tages sagte der verantwortliche Redakteur Philipp Engel, hier gibt es so viel zu erzählen, eigentlich müssten wir bei euch eine Serie drehen. Ja, und dann habe ich etwas leichtfertig gesagt, ja kommt doch, wir sind ja jeden Tag da, kommt. Und dann kam zum Glück kein Team, sondern es kam eine Filmemacherin, die das wirklich genial gemacht hat, die uns für die erste Staffel 3 Monate lang begleitet hat. Für die zweite kam sie dann ein Jahr später nochmal wieder. Also ursprünglich waren 3 Folgen geplant, jetzt sind wir bei 10.
Ja, ist eine tolle, wirklich eine tolle Geschichte und ich habe mir das angesehen. Wir werden Ihnen zu Hause auch gleich Ausschnitte zeigen. Das ist schon bewegend, muss ich sagen. Sehr dicht dran und bewegend. Unter anderem sah man auch einen Fall, den wir Ihnen jetzt zu Hause mal beispielhaft zeigen möchten. Eine junge Frau, die als Patientin bei Ihnen ist und Gott sei Dank, kann man sagen, ihr eigenes Problem erkannt hat.
Mein Name ist Maike, ich bin 39 Jahre alt und hier in der Einrichtung wegen einer Alkoholsucht. Der schlimmste Auslöser leider war jetzt dann, dass ich betrunken Auto gefahren bin, habe einen Unfall gebaut. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, es ist nur Blechschaden, aber ja, ich bin da ausgestiegen mit 3,8 Promille. Und das, ich weiß auch von diesem Moment nichts mehr, es ist komplett weg. Und da habe ich freiwillig gesagt, fahrt mich bitte irgendwo hin. Jetzt ist Schluss. Wirklich die pure Angst. Was muss noch passieren, dass ich endlich verstehe, was ich mir und meinem Umfeld natürlich auch damit antue. Und deswegen bin ich hier.
3,8 Promille. Das ist schon mal eine ganz, ganz klare Ansage. Da ist ein tiefes Problem. Nun muss man ja mal an die Ursachen gehen. Sie kennen die Patientin. Wo liegen denn die Ursachen? Warum ist sie in dieses Alkoholthema hineingeraten?
Also sie hat das in der Serie auch, wie ich finde, sehr bemerkenswert offen geschildert. Es gab eine Schwangerschaft, die nicht so verlaufen ist, wie sie verlaufen sollte. Etwas, wo sie wahrscheinlich gedacht hat, ich werde damit alleine irgendwie fertig. Und das wurde sie nicht, beziehungsweise, und das ist dann eine typische Geschichte, dass man sich denkt, ich hole mir den Alkohol an die Seite, um abschalten zu können, um abends einschlafen zu können. Und wenn das dann über einen gewissen Zeitraum, das kennen wahrscheinlich viele, zu sagen, am Anfang habe ich dann mal ein Glas Wein getrunken und dann kann man aber erst schlafen, wenn man 2 Glas getrunken hat. Das steigert sich dann irgendwann. Und sobald eine Abhängigkeit vorliegt, braucht es keinen Anlass mehr. Dann ist quasi das ein Perpetuum mobile, diese Abhängigkeitserkrankung. Und dann ist die Abhängigkeit der Grund und der Anlass, weiter zu trinken.
Wie sieht der Fahrplan für diese Patientin aus? Wie können Sie ihr helfen?
Also erstmal ist es wichtig, dass der Alkohol, sage ich mal, aus dem System rauskommt. Ja, das ist ja jetzt, also nüchtern sind sie ja dann relativ schnell. Wir überwachen den Entzug und gucken, ob Komplikationen auftreten. Aber das eigentlich, was im Entzug passiert ist oder in der Entgiftung, qualifizierte Entgiftung nennen wir das, ist erstmal das Gefühl zu geben, du hast keinen Charakterfehler, ja, was die meisten haben. Also viele Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung schämen sich in Grund und Boden, weil sie denken, alle anderen schaffen das doch auch mit dem Trinken. Warum kann ich nicht aufhören? Also es ist kein Charakterfehler, es ist eine Erkrankung. Und das von uns zu hören, das ist oft schon wie, als wenn ein unglaublicher Ballast Befreiung von ihnen genommen wird. Und dass wir dann nicht be- oder verurteilen, sondern aufklären über die Möglichkeiten, die es gibt, um zu einer zufriedenen Abstinenz zu kommen. Ganz wichtig ist immer der Kontakt mit den Mitpatientinnen und Mitpatienten, weil wir haben eine Station mit dem Schwerpunkt Sucht. Und wenn man da zur ersten Entgiftung kommt, dann haben die meisten die Idee, okay, jetzt habe ich mir mein Problem eingestanden, jetzt mache ich hier die Entgiftung, jetzt habe ich es ja begriffen, ich darf nie wieder trinken. Und die glauben
aber, Entschuldigung, damit ist ja das Problem, weswegen angefangen wurde zu trinken, ist ja
genau,
noch nicht gelöst.
Genau, ja, wobei, also es gibt auch gar nicht immer den Grund, ne, wo man jetzt festmachen könnte. Also es ist schwer erklärbar, warum der eine ein Leben lang es schafft, nie die Kontrolle zu verlieren über den Alkoholkonsum beispielsweise. Und beim anderen ist es nach 3 Jahren soweit oder manchmal nach einem halben Jahr, dass die das Gefühl haben, der Alkohol regiert eigentlich mich. Und nicht, ich habe das noch irgendwie im Griff. Aber Sucht ist wirklich was man über einen langen Zeitraum, glaube ich, lernen muss, dass es nicht nur mit Willenskraft geht, sondern dass Selbsthilfegruppen wichtig sind, dass wenn es eine begleitende Erkrankung gibt, also es gibt relativ viele Patientinnen und Patienten, die haben zum Beispiel eine Angsterkrankung.
Ja.
Da hat das angefangen, dass die sich Mut angetrunken haben für irgendwas, bis sich die Sucht verselbstständigt hat. Und da muss man natürlich an die Angsterkrankung ran oder an die Depression.
Ganz wichtiger Hinweis natürlich für alle, die ein möglicherweise Suchtthema bei sich selber erkennen oder vielleicht bei anderen erkennen. Wir haben natürlich Telefonnummern für Sie eingeblendet, an die Sie sich wenden können. Und der Appell ist natürlich auch, suchen Sie sich psychiatrische Hilfe. Tun Sie es einfach. Sie werden da nicht verhaftet. Ihnen wird geholfen. Und wenn Sie sagen nach 10 Minuten, ich habe doch keine Lust, können Sie auch wieder nach Hause gehen.
Exakt.
So, und Ihren Arbeitsalltag, den gibt es, haben wir schon erwähnt, nachzuverfolgen in der ARD-Dokumentation Akutstation Psychiatrie. Ein Beispiel aus dieser Doku zeigt Ihnen jetzt Diane Zweng, Stichwort Anorexie oder eben Magersucht.
Die Patientin leidet unter Magersucht, auch Anorexie genannt. Oberärztin Barbara Joost hat ihre Zwangsernährung bei Gericht erwirkt.
Bei ihr trenne ich immer, rede ich mit der Patientin oder rede ich mit der Anorexie. Und die Anorexie hat mir gesagt, ich will nichts essen, ich will nämlich nichts mehr fühlen. Und wenn ich 5 Tage nichts gegessen habe und 5 Tage nichts getrunken habe, dann habe ich keine Gefühle mehr und das ist der angestrebte Zustand.
Die 28-Jährige wurde von ihrem besorgten Partner und seiner Mutter hergebracht. Sie wieder gehen zu lassen, konnte die Psychiaterin nicht verantworten.
Ich lasse nicht die Anorexie entscheiden, ob sie weiterleben darf oder nicht. Und dann stürmte die Anorexie im Körper dieser Patientin aus dem Zimmer raus und stürmte aus der Klinik. Und die haben sie hier auf halber Höhe den Berg runter auch tatsächlich anhalten können. Und ich redete wieder mit der Anorexie. Ja, also gesagt, sie müssen ein paar Tage essen, sie müssen ein paar Tage trinken. Wenn das nicht klappt, müssen wir ihnen eine Magensonde legen, müssen sie dann ernähren. Ich lasse sie nicht verhungern.
Die pflegerische Stationsleiterin Sonja Huluba kennt die Tricks der Anorexie-Patienten. Sie übergeben sich heimlich oder sie bewegen sich extrem viel, um abzunehmen. Oder sie lassen ihre Magensonde auslaufen.
Ich glaube, die manipuliert da dran rum. Und jetzt lasse ich sie mal auf die Waage. Das heißt, die wird dann ohne Vorankündigung immer mal gewogen, ne?
Hallo.
Alarm auf der Station. Die junge Patientin ist abgehauen. Die Klinik hat die Polizei eingeschaltet, um nach ihr zu fahnden.
Wir vermuten, dass sie nach Hause geht zum Freund und die Familie sie wiederbringt. Also wir denken nicht, dass sie sich umbringt oder so. Weil dann wäre die nächste Stufe der Fahndung, wäre dann, dass wir sagen, wir machen uns richtig Sorgen und dann gehen die mit allem drum und dran, also mit Hubschrauber, Hundestaffel und weiß der Himmel was alles los. Ne? Das so ist es nicht, die ist wahrscheinlich raus und weil sie sich bewegen will, weil sie das Setting nicht aushält.
Inzwischen ist die junge Frau tränenüberströmt ins Kreisklinikum Darmstadt-Dieburg zurückgekehrt. Jetzt hat sie sich entschieden, ins Überwachungszimmer zu ziehen, wo Kameras installiert sind. Denn der Drang, die Behandlung zu verweigern und wieder wegzulaufen, ist zu groß.
Ja, das ist halt weniger Freiheit, Einschränkung.
Ich habe einen Rückschritt gemacht quasi. Ich habe meine Freiheit selber aufs Spiel gesetzt.
Ich habe das Bad abgeschlossen, damit die Patientin mit einer Essstörung da nicht mehr alleine reingeht, weil da drin ist keine Kamera, wir sehen das dann nicht. Und wenn wir sie nicht sehen, könnte sie erbrechen oder wieder ganz viel Sport machen, um abzunehmen.
Neben der Anorexie leidet die Patientin auch unter Depressionen. Durch Gespräche lernt sie, dass es etwas Besseres gibt als den Tod. Es geht langsam wieder bergauf.
Wenn man dann klarer wird, wenn man die Flüssigkeit dann wieder bekommt und die Nahrung und das Gehirn wieder funktioniert, dann denkt man sich auch wieder, was habe ich getan.
Jetzt ist sie kein Fall mehr für die Akutstation der Psychiatrie. Sie hat einen begehrten Platz in einer Langzeittherapieeinrichtung bekommen und hofft, dass sie dort die Anorexie besiegen kann.
Ja, und das die Erfolgsgeschichte in diesem Fall geht tatsächlich auch sogar weiter, Frau Joost. Das heißt, die Station hat sie jetzt vernünftig absolviert, mhm, die nächste Station. Und die nächste Station wiederum wird bei Ihnen sein.
Genau, also sie ist jetzt erstmal bei mir in ambulanter Behandlung, wird auch noch regelmäßig von Frau Holubar gewogen. Und jetzt zum letzten Termin kam sie und hat gesagt, ich habe wieder zugenommen. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, Sie wollten doch immer Krankenschwester werden. Mhm. Wollen wir nicht mal gucken, wie es aussieht mit einem Praktikum in der Krankenpflege? Und das steht jetzt hoffentlich an, also nicht bei uns in der Psychiatrie, sondern drüben in unserem Haupthaus. Und ich würde ihr das unglaublich wünschen, dass sie das schafft, einen Einstieg in ihren Traumberuf als Krankenschwester zu finden.
Ganz toll, ganz toll. Akutstation Psychiatrie, möchte ich noch darauf hinweisen, Akutstation Psychiatrie, so heißt diese Dokumentation, jetzt gerade erschienen, die zweite Staffel, schon in der ARD Mediathek, können Sie sich das ansehen, oder auch, es gibt verschiedene Sendetermine im WDR, im Hessischen Rundfunk, also HR und beim RBB. Sagen Sie, das Drehen bei Ihnen in der Klinik, das kann ich mir nicht so unkompliziert vorstellen. Stichwort Persönlichkeitsrechte, Stichwort Scheu der Patienten, im Weg rumstehen. Also Sie haben schon gesagt, es war nur ein Frau-Team, aber trotzdem sind da ja verschiedene Sachen zu berücksichtigen.
Ja, also das konnten wir uns natürlich vorher auch nicht so richtig vorstellen, bis wir halt die Katrin Wegner kennengelernt haben, die mit so einer kleinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so ein Kamerastäbchen und oben Kamera drauf.
Ja, ja, ja.
Und die kam halt einfach, kriegte den Generalschlüssel und wir haben gesagt, also ich habe ihr gesagt, kannst mich überall hin verfolgen, Toilette möchte ich alleine gehen. Und sie hat dann ganz viel erstmal ohne Kamera gesprochen, also mit Patientinnen und Patienten, aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt am Anfang gar nicht so begeistert waren, jetzt wirklich gefilmt zu werden bei der Arbeit. Und es waren viel mehr Patientinnen und Patienten, die was erzählen wollten, als dann letztendlich in der Serie auftauchen. Weil Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach gewohnt sind, dass über sie gesprochen wird, aber mit ihnen sprechen viele nicht.
Wenn man sich nach dem Sinn fragt dessen, dann kann man ja auch schnell sagen, wir müssen das ein bisschen mehr nach draußen tragen.
Genau.
Dass psychiatrische Erkrankungen erstens inmitten unter uns sind und zweitens, dass sie heilbar sind.
Natürlich.
Dass es Hilfe gibt.
Ja, und also wirklich jeder Besitzer eines Herzens kann einen Herzinfarkt bekommen und jeder Besitzer eines Gehirns kann eine psychische Erkrankung bekommen. Und das ist halt kein Urteil von so, das war's jetzt, beides nicht. Also Herzinfarkte kann man behandeln und auch Depressionen, Angststörungen. Ja, ja, also da kann man wirklich viel, viel machen.
Katrin Wegner, Sie haben schon angesprochen, ist die Autorin dieser Dokumentation. Und hier ist sie nochmal.
Hallo, liebe Barbara. Ich grüße dich aus Berlin in meine alte Heimat Hamburg. Und zwar mit einer schönen Geschichte aus der Psychiatrie. Wenn ich an diese Geschichte denke, dann kriege ich richtig gute Laune. Ich denke oft daran zurück. Es war ein Mann, der glaubte, er sei die vier Elemente und könne durch Naturgewalten die Welt zerstören. Bis es ihm wieder besser ging und er durfte an Therapien außerhalb seiner Station teilnehmen. Aber die Station, die war geschlossen und man konnte die Tür nur mit einem elektrischen Schlüssel öffnen. Ich habe es immer vergessen, bin zur Tür gerannt, wollte sie öffnen, es ging nicht. In letzter Sekunde habe ich dann den Schlüssel genommen und habe ihn reingelassen und schlug mir so gegen die Stirn und sagte, ich bin ja so verwirrt und so verrückt heute. Und er grinste mich an, legte seine Hand auf meine Schulter und meinte, deswegen sind wir alle hier. Und wir beide mussten so lachen und haben Tränen gelacht. Und da dachte ich mir, dieser Mann wird bestimmt bald entlassen. Und für mich ist das die Geschichte, wenn ich schlechte Laune habe, dass ich daran denke. Ich wünsche dir einen schönen Tag auf dem roten Sofa und grüße mir mein Hamburg.
Ja.
Wie schön, eine schöne Überraschung.
Interessanterweise kam das ja so ein bisschen durch, dieser unverkrampfte Umgang auch mit Patienten. Mhm. Wie wichtig ist das für Sie?
Ja, für mich ist es alternativlos. Mhm. Also Psychiatrie ist ja Begegnung zwischen zwei Menschen. Und das heißt, wenn ich mich da verstellen müsste, dann würde mir das nicht gelingen. Und wenn mir jemand was erzählt, was für mich völlig absurd klingt, dann sage ich, in meinen Ohren klingt das völlig absurd, was Sie mir gerade erzählen. Das heißt nicht, dass es absurd ist, aber in meinen Ohren klingt es so. Und oft sagen dann Patienten, ja, für mich macht es auch keinen Sinn. Ja, also, und dann haben wir eine Ebene miteinander, wo wir auch miteinander schmunzeln können, ja, über eine, ja, Erkrankung. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und es bringt jeder in einem Team seine eigene Menschlichkeit ein und gemeinsam wird da was draus, wie so ein Eintopf des Helfens.
Ich möchte mit Ihnen, gerade auch, weil es in den vergangenen Wochen immer wieder aufgeploppt ist, über das Thema Depression sprechen, speziell auch Altersdepression. Wir haben da für Sie zu Hause mal eine Grafik vorbereitet, um mal zu zeigen, wie viele Menschen überhaupt von Depressionen betroffen sind. Und da sehen wir, Depressionen haben einen Anteil von 12,12% an der Gesamtbevölkerung. Das finde ich enorm stark. Und man sieht auch in diesem Fall ein Übergewicht bei Frauen, die von Depressionen betroffen sind. Ich möchte noch eine weitere Grafik zeigen, die geht darüber noch ein bisschen hinaus. Und zwar zeigt die einfach auch mal, wie sich Depressionen im Alter entwickeln. Und da sieht man also bei kurz vor 60, ja, da geht es ein bisschen, bis dahin geht es immer bergauf, dann geht es ein bisschen runter. Und dann bei 70 macht es nochmal einen Sprung nach oben. Also ganz starke Ausprägung, sehr häufige Depressionen, bei Frauen noch viel häufiger als bei Männern. Warum haben wir so viele Depressionen?
Bei Frauen häufiger als Männern, muss ich noch was dazu sagen. Ich glaube, bei Frauen werden Depressionen häufiger zutreffend diagnostiziert. Männer zum Beispiel gehen ja zum einen sowieso seltener zum Arzt, aber bei Männern sind es dann vielleicht viele mit einer Alkoholabhängigkeit, wo aber eigentlich im Hintergrund eine Depression ist. Und Abhängigkeitserkrankungen sind Männer ganz klar führend. Ja. Ja, warum werden so viele von uns depressiv und warum im hohen Alter? Natürlich ist das der Beruf bei allem, was vielleicht auch manchmal nervig ist, was sehr Haltgebendes und Strukturgebendes.
Da kann ich Ihnen gleich natürlich an die Hand geben, Wolfgang Grupp, über den ja viel berichtet wurde, Trigema-Chef, der sich jetzt zurückgezogen hat, Selbstmord versucht, hat jetzt gesagt, er hätte eine Altersdepression. Ja. Deswegen sei das entstanden. Und da ist natürlich das Thema Job, wenn der Job plötzlich weg ist. Ne?
Natürlich, der gibt, also man hat morgens einen Grund aufzustehen, ja, man hat soziale Kontakte über die Arbeit. Und es ist gerade bei Männern sehr, sehr häufig, dass die im Rahmen so um die Berentung drumherum auf einmal das erste Mal zu uns kommen, häufig dann auch schon gleich mit einem Suizidversuch.
Wie fühlt sich, damit man dessen auch gewahr sein kann, wie fühlt sich eine Depression an, wenn man das überhaupt beschreiben kann?
Also ich war noch nie depressiv, aber J.K. Rowling, die Harry Potter Autorin, die hat ja gesagt, dass sie wiederkehrende Depressionen hatte und die hat die Dementoren so gestaltet, wie sie ihre Depression empfunden hat.
Die Dementoren, also, sind welche aus dem
Azkaban, Roman, ne? Genau, ja, ja. Also die quasi die ganz schlimme Gestalten, die einem jegliche Lebensfreude absaugen. So hat sie es beschrieben. Und ich glaube, so ist das. Also Sachen, die immer Spaß gemacht haben, machen überhaupt keinen Spaß mehr. Ja? Wenn man einem Depressiven wohlmeinend sagt, jetzt guck doch mal, wie schön die Sonne scheint. Der sieht, dass die Sonne scheint, aber er fühlt es nicht. Es ist wurscht, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Das Gefühl innen drin ist immer das Gleiche, nämlich keins. Bei einer Depression ist Schlafstörung, entweder sehr viel schlafen oder gar nicht. Und morgens ist man nie erholt und man will auch überhaupt nicht aufstehen. Man will sich die Decke über den Kopf ziehen und sagen, not my day. Mhm. Es gibt einen sozialen Rückzug. Es gibt ein Grübeln um immer dieselben Themen. Und ich glaube, Depression ist mittlerweile zum Glück so angekommen, auch durch Medien, durch Prominente, die sich geoutet haben. Wobei schon Outing ist schon, ne, ist so, also genau,
ist schon
das falsche Wort. Ja, ist schon das falsche Wort, ja, die darüber erzählt haben, dass sie Depressionen hatten. Also ich glaube, dass das schon heute von den meisten erkannt wird, auch vom Umfeld erkannt wird. Es gibt andere Erkrankungen, die Betroffenen selber eigentlich nicht gut merken können, weil ihre Manien zum Beispiel, also das Gegenteil der Depression, da ist, ich vergleiche das immer so, ein betrunkener Kopf kann manchmal schlecht erkennen, dass er betrunken ist. Also man kommt vielleicht nach einem netten Abend aus der Kneipe und denkt, geht ja noch. Ja, und ging aber nicht mehr mit am Steuer sitzen. Und so ist das halt auch bei Manien oder bei psychotischen Erkrankungen oder auch bei der Demenzerkrankung natürlich. Also ein Demenzkranker in einem fortgeschrittenen Stadium merkt das nicht mehr. Ja, die werden zu uns gebracht, weil sie nachts irgendwie im Winter über die Straße irren. Und ich sage, warum sind Sie hier? Und dann sagt mir ein Demenzkranker, das weiß ich auch nicht, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich habe keine Ahnung, warum ich gebracht worden bin, weil er es vergessen hat.
Ein Thema, was auch Auslöser für einige psychische Erkrankungen sein kann, ist natürlich die Liebe. So schön sie auch ist, die Liebe kann auch Leiden verursachen. Wichtig, dieses Leid nicht in sich reinzufressen, darüber zu sprechen. Das kann man jetzt sogar auf einer Bühne. Julia Lohnau.
Heute geht es in Hamburg um die Liebe. Genauer gesagt um das Scheitern in der Liebe. Die Veranstaltungsreihe Fail in Love Nights hat nämlich genau das zum Thema.
Den Schmerz hinter einem Fail in der Liebe oder einer Trennung, den kennen einfach alle, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, im Endeffekt wird aber ein bisschen zu wenig darüber geredet. Und genau das machen wir hier auf der Bühne.
Mit dabei ist auch die Hamburgerin Lisa Opel, die über ihren ganz besonderen Trennungsschmerz spricht.
Ende letzten Jahres lag ich mit gebrochenem Herzen in den Armen meines Mannes, weil meine Partnerin nach 2 Jahren sich von mir getrennt hatte. Lass das erstmal einsacken.
Denn ihre Geschichte hat es in sich. Lisa Opel ist Autorin und Podcasterin. Ein paar Stunden zuvor die letzten Vorbereitungen für ihren Auftritt.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich auf der Bühne unwohl fühle. Der einzige Punkt, wo ich doch nervös bin, ist, dass ich am Ende heul. Es ist persönlich, es ist privat.
Um das jetzt alles zu verstehen, möchte ich, dass ihr einmal die kleine Lisa anguckt. Denn die kleine Lisa, die wuchs relativ unbeschwert in Portugal auf, bis sich ihre Eltern haben scheiden lassen. Und das war der Moment, wo ich mich selber überzeugt habe, Kindheitstrauma lässt grüßen, ich muss perfekt sein. Ich muss perfekt sein, sonst wird mich niemand lieben.
17 Jahre ist Lisa Opel mit ihrem Mann zusammen. Sie haben 2 Kinder. Eine innige Beziehung mit Höhen und Tiefen. Vor 2 Jahren verliebt sie sich plötzlich in eine Frau.
Ich hatte gelernt, du bist als Frau da, um einen Mann zu finden, um Kinder zu bekommen. Und das war's. Und mir war gar nicht klar, dass es was anderes gibt. Das hat mich mitten im Herz getroffen und ich konnte es nicht leugnen.
Lisa Opel und ihr Mann treffen gemeinsam die Entscheidung, dass sie ihre Gefühle ausleben kann. Doch das bedeutet auch viele Absprachen, schwierige Gespräche, Paartherapie.
Es ist meiner Meinung nach schon viel emotionale Arbeit mit einem Partner. Ihr könnt euch vorstellen, wie das mit 2 Partnern ist, weil es ist relativ neu. Und darin gab es Magie, dass es eben noch nicht so viele Regeln und Vorschriften gibt, aber eben auch, wir sind so ein bisschen durch die Gegend geschwommen und mussten unsere Anker selber suchen in dieser Konstellation.
Nach 2 Jahren kommt es zur Trennung von der Frau. Die 41-Jährige hat aus dieser Zeit trotzdem viel mitgenommen.
Weil ich einmal außerhalb diesem gesellschaftlichen Framework von wie eine Frau zu sein hat, ich sein durfte.
Während ich das kapiert habe, mein ganzes verdrehtes Beziehungskonzept, stand er einfach da. Mein Ehemann. Und er sagte, und jetzt kommen mir die Tränen, ich wünschte, du würdest dich so sehen, wie ich dich sehe. Und nach all dem Drama ist das hier meine schönste Liebesgeschichte, nämlich die mit mir selbst.
Letztendlich sind die Geschichten des Scheiterns oft auch die des Gelingens.
Ja, und das ist natürlich genau das Thema. Drüber zu reden hilft, wenn einen etwas beschäftigt, sei es Beziehung, wie auch immer. Und bei Liebeskummer haben Sie eben noch eine Bemerkung gehabt, die auch ganz entscheidend sein kann.
Liebeskummer ist Liebeskummer und ist blöd, aber ist keine Depression.
Wichtig ist natürlich auch zu beachten, wenn jemand in einer zum Beispiel toxischen Beziehung gefangen ist, sich selber nicht mehr sieht, immer trauriger wird, immer mehr das eigene Ich zurückstellt und da nicht rauskommt. Was kann man da machen?
toxisch habe ich schon so meine Schwierigkeiten, weil einen anderen Menschen als giftig zu bezeichnen, also in einer Beziehung sind meistens schon zwei beteiligt. Mhm. Ja, aber letztendlich, wenn man mit jemandem zusammen ist, wo man sagt, das tut mir nicht gut, dann gibt es die Möglichkeit der Trennung, auch wenn die schwer ist.
Ja, ja, man muss über diese Klippe muss man denn doch springen.
Ne? Ja, das ist so. Und also ein Grund, warum Menschen depressiv werden, ist, wenn sie zum Beispiel vor so einer Lebensentscheidung stehen, ja, und wissen, also diese Beziehung tut mir nicht gut, aber der Preis dafür, mich zu trennen, erscheint mir auch sehr hoch. Dann bleiben sie so wie bei Kafka an so einer Weggabelung sitzen. Und das über Monate und Jahre. Und das, finde ich, ist eine ideale Situation, in der man dann einfach depressiv wird.
Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung.
Exakt, genau so.
Und hier haben wir ein paar Murmeln auf dem Tisch liegen.
Ja.
Die Murmeln haben etwas mit Ihnen zu tun, mit einem Murmelvertrag mit Ihren Patienten.
Genau. Wir nutzen die Murmeln bei uns als einen nonverbalen Antisuizidvertrag. Also ich habe keine Lust, jeden Tag mit Patienten darüber zu reden. Ob jetzt immer noch alles klar ist, ja, und wir quasi miteinander weiterarbeiten. Und deswegen schließen wir zu Anfang der Behandlung einen Vertrag. Und ich erkläre das immer analog zu meinem Ehering. Also solange wie ich meinen Ehering trage, kann mein Mann davon ausgehen, alles in Butter.
Ja.
Und wenn ich ihm den aber eines Tages wortlos auf den Tisch lege, dann muss ich nicht viel sagen, dann weiß der, wir haben ein Problem. Und genau so machen wir das mit den Murmeln, dass Patientinnen und Patienten uns gar nicht viel erzählen müssen. Von mir geht's schlecht, ich habe Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Sie drücken einem Teammitglied eine Murmel in die Hand und wir wissen, jetzt werden wir gebraucht.
Finde ich gut. So ein nonverbaler Ansatz.
Genau.
Und da ist es ja eben auch wieder das Thema, die Schwelle ist sehr niedrig, bis jemand um Hilfe schreit.
Genau. Und dann einfach eine Murmel weitergeben, da muss ich nicht viel erklären. Ja, und es reisen viele, viele Murmeln, die ich in 25 Jahren Psychiatrie ausgeteilt habe, durch die Welt.
Und Gott sei Dank werden sie nicht weitergegeben.
Ja.
Die meisten zumindest.
Ja.
Gott sei Dank. Bei vielen Straftätern wird eine psychische Störung festgestellt. Natürlich wird dem im Knast dann auch Rechnung getragen. Karin Rowoldt und der Knastdoc.
Gleich neben der Hamburger Untersuchungshaftanstalt befindet sich das Justizzentralkrankenhaus. Kurz vor 8, Dienstbeginn für Klinikchef Tim Kuchenbuch.
Perfekt. Ich bin der ärztliche Direktor vom Justizvollzug. Wir koordinieren im Prinzip die gesamte medizinische Versorgung im Hamburger Strafvollzug. Wir haben viele Abhängige, viele Süchtige, wir haben auch viele psychisch erkrankte Patienten hier im Vollzug. Insgesamt haben wir 2300 potenzielle Patienten und von denen sind über 30% zum Beispiel auch psychisch erkrankt, sodass wir die auch therapieren müssen.
Angst vor Übergriffen hat der Chirurg keine. Seinen Notfallknopf hat er in 2 Jahren Vollzug nie gebraucht, sagt er. Er setzt auf respektvollen Umgang. Sein Hobby schadet nicht.
Ja, ich war Amateurboxer und betreue jetzt als Ringarzt beim Bund Deutscher Berufsboxer und als Cutman betreue ich mehrere Boxer. Passt super zusammen. Ich kann sehr schnell wieder zusammennähen, einen Cut nähen.
Chefarztvisite. Das Zentralkrankenhaus hat nur 47 Betten. Doch die Arbeit der Ärzte ist so speziell wie ihre Patienten.
Wir haben ganz andere Krankheitsbilder hier. Wir haben viele, die auch wirklich von der Straße kommen. Die zum Teil keine Krankenversicherung haben. Dementsprechend zum Teil zum ersten Mal hier wieder einen Arzt sehen, nach 4, 5 Jahren oder sowas. Sodass wir viele Patienten wirklich erstmalig behandeln können. Okay, sehr schön.
Die leitende Oberärztin kümmert sich nicht nur um Verletzungen.
Sie haben keine Wohnung draußen?
Nee, leider nicht.
Mhm.
Aber jetzt werde ich eigentlich ganz gut betreut von hier. Auch die Abteilungsleitung, die hat mir so ein Schreiben gegeben, dass ich draußen, wo ich mich melden kann.
Wo Sie sich dann melden können für eine weitere
Behandlung. Ärzte, Sozialarbeiter und Psychologen arbeiten eng zusammen.
Der Arzt-Patienten-Kontakt ist noch mal anders, zum Teil intensiver, zum Teil muss man sich auch um Sachen mitkümmern oder sich wenigstens anhören, gucken, was kann geklärt werden, was an anderen Sorgen da ist, eben zum Beispiel wie mit den Wohnungen und so.
Bald kommt er raus und hofft auf einen Neustart.
Wenn man diese Patienten dann wirklich nach 7 Tagen wieder sieht, die ersten Suchterscheinungen so langsam runtergedämmt sind, das sind einfach ganz andere Menschen danach. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Das macht Freude, das zu sehen.
Einschluss nach der Visite. Die Vollzugsklinik hat eine Tuberkulosestation, die voll belegt ist. Kuchenbuch plant eine Lungenspiegelung bei einem Neuinhaftierten.
Ja, sehr schön. Der Plan sieht aus, dass wir jetzt alles soweit vorbereiten.
Die Therapie von TBC ist langwierig. Die Haftzeit der Patienten ist oft entscheidend für den Erfolg der Behandlung. Ihr mutmaßliches Delikt interessiert den Arzt nicht.
Hier ist es so, dass jeder Gefangene unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das hat aber auch nichts mit der Medizin zu tun. Muss ich ganz klar sagen, was der jetzt angestellt hat oder nicht angestellt hat, ist für mich völlig egal.
Ich finde ihn ganz toll. Mit ihm kommuniziere ich immer so, positiver Mensch und toller Arzt.
Kuchenbuch hat einen Chefarztposten aufgegeben, um hier zu arbeiten. Und bereut nichts.
Das hier ist was ganz anderes und es macht mir unglaublich Spaß. Also, ja, ich bin angekommen. Im Knast.
Resozialisierung, so Tim Kuchenbuch, gelingt nur mit guter medizinischer Versorgung. Seelenheil inklusive.
Auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema in unserer Gesellschaft natürlich. Psychologische Gutachten für Straftäter. Machen Sie so etwas auch?
Im Ausnahmefall. Also wenn es um die Frage geht, ob jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Aber das ist selten. Was wichtig ist vielleicht zu sagen, behandelt werden psychisch kranke Straftäter bei uns nicht. Da gibt es spezielle Kliniken für die forensischen Psychiatrien.
So, und was ich meine, es wird ja oft darüber gesprochen, was, wenn so ein Gutachten denn schief liegt und dann eine Wiederholung einer Straftat stattfindet?
Also das sind ja Prognosegutachten, die dann erstellt werden. Das machen wir nicht, weil wir solche Patienten bei uns ja nicht haben. Ja, es ist wie immer im Leben, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Wir können nur versuchen, alles das, was wir können, was wir wissen, was hilfreich ist, um Menschen gesund zu halten, die psychische Erkrankungen haben, einzusetzen. Das geht von, jemand braucht eine Wohnung, jemand braucht ein Bankkonto, ein Arbeitsplatz.
Das ist das darüber hinaus,
Zugang zu Medikamenten, ne? Zugang zu Medikamenten, ja. Und das ist die Basis, dass jemand ein gutes Leben hat. In einem obdachlosen Leben psychisch gesund zu bleiben, ich weiß nicht, ob das gelingen kann.
Nee, das kann nicht gelingen. Das ist ganz schwierig. Keine Wohnung, kein Konto, keine Arbeit.
Ganz genau.
So ist halt der Kreislauf. Frau Joost, es war mir eine große Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten. Es war sehr spannend, sehr angenehm. Danke Ihnen herzlich. Sie sind auch in Planung für einen Podcast, einen Psychologie-Podcast, möglicherweise. Werden wir Sie dann noch mal hören?
Ich freue mich über alles, was das Thema Psychiatrie bekannter macht und was Menschen Angst nimmt, sich helfen zu lassen.
Danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen.
Morgen kommt Schauspielerin und Universaltalent Elena Uhlig. 50 ist kein Tempolimit, sagt und schreibt sie. Es geht um das Thema Älterwerden und das mit Charme möglicherweise. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland von junggebliebenen Moderatorinnen und Moderatoren. Wir sehen uns morgen nochmal wieder. Machen Sie es gut, schönen Abend. Tschüss.